Willkommen zum Podcast Wissen erinnern. Mein Name ist Frank Schweitzer. In unserer neuen Staffel geht es um Sapientia, die Weisheit. Sie folgt auf Maturitas, die Reife. Für mich ist der Weg zur Reife, die gelungene Individuation, erst die Voraussetzung für den Weg zur Weisheit. Wenn das stimmt, dann ist es eine ernüchternde Einsicht. Immer diese nicht enden wollenden Wege. Können wir nicht einfach mal irgendwo ankommen? Das ist die große Frage, der wir in dieser Staffel nachgehen. Ist Weisheit ein Prozess oder ist sie ein Resultat? Ist Weisheit innen, also eine Eigenschaft von weisen Frauen und weisen Männern, oder ist sie außen in Büchern der Weisheit? Ist Weisheit eine Wissensform oder eine Lebensform? Diese Frageliste kann sich noch verlängern. Die Antworten haben Konsequenzen, wenn es darum geht, den Weg zur Weisheit zu vermitteln. Aristoteles unterscheidet in seiner nikomachischen Ethik die Weisheit von der Klugheit. Beides sind intellektuelle Tugenden. Sie spielen eine wichtige Rolle für ein glückliches oder gelungenes Leben. Über solche Unterscheidungen wird seit der Zeit von Sokrates, von Buddha und Konfuzius gestritten. Deshalb fange ich gar nicht damit an, sondern beziehe mich auf kleine Geschichten, die uns diese Unterschiede illustrieren sollen. Das griechische Wort für Weisheit ist Sophia, und die Hagia Sophia in Istanbul ist eine Kirche, die im 6. Jahrhundert zu Ehren der heiligen Weisheit errichtet wurde. Die Weisheit ist offensichtlich eine Frau. In der Bibel, genauer in den Spätschriften des Alten Testaments, die nicht unbedingt als kanonisch gelten, gibt es das Buch der Weisheit, auch unter dem Titel Weisheit Salomos bekannt. Salomo, der jüdische Herrscher, ist nicht der Autor, sondern der Namensgeber. Und warum? Als Gott ihn fragte, was er ihm geben solle, erbat sich Salomo weder Reichtum noch Ehre, sondern, so heißt es, ein gehorsames Herz, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Also gab Gott dem Salomo ein weises und verständiges Herz, wie es im Buch der Könige heißt. Wir können die sprichwörtliche Weisheit des Salomo ansehen als eine Gnade, ein Geschenk Gottes. Wir könnten aber auch argumentieren, dass Salomo offensichtlich schon weise genug war, um den rechten Wunsch zu äußern. Nicht Ehre und Reichtum, sondern ein gehorsames Herz, damit er ein gerechter Richter seines Volkes wird und verstehe, was gut und böse ist. Das Wort Verständnis ist hier zentral. Denken wir zurück an die Geschichte im Garten Eden, wo die Schlange Eva verspricht: Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Salomo stattdessen fragt nicht nach dem Wissen, sondern nach dem Verständnis. Der Kern der Weisheit ist also offensichtlich das Verständnis, und das wiederum ist nicht ohne Emotion und Empathie zu haben. Deshalb geht es auch nicht um das Gehirn, sondern um das Herz. Ein weises und verständiges Herz hat Salomo erhalten. Das Buch mit dem Titel Weisheit Salomos nimmt genau auf diese Facetten Bezug. Die Sophia, die Weisheit, ist nicht der abstrakte Intellekt, sondern sie kommt direkt von Gott. Sie ist Gottes Geliebte. Sie ist eingeweiht in die Mysterien Gottes. Ein schönes Bild. Trotzdem habe ich nicht den Begriff Sophia für die Staffel genommen, sondern das lateinische Wort Sapientia. In Rom gibt es die Universita Sapientia, die 1303 vom Papst gegründet wurde. Eine Universität, die dem Studium der Weisheit gewidmet ist. Das gefällt mir sehr. Denn, soweit ich es überblicke, wird die Weisheit als Fach heute nicht mehr an Universitäten gelehrt. Das ist nicht überraschend, sondern eine Konsequenz der Aufklärung. Der Wahlspruch der Aufklärung heißt Sapere Aude und geht auf den Dichter Horaz zurück. Übersetzt heißt das: Wage es, weise zu sein. Der Philosoph Immanuel Kant hat daraus den Satz gemacht: Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Da ist nicht mehr von Weisheit die Rede, sondern nur noch von Verstand. Und die Universita Sapientia ist seit 1870 auch staatlich und trägt die Weisheit nur noch im Namen. Als Trost bleibt mir, das lateinische Wort Sapientia stammt von dem Verb sapere ab. Und das heißt nicht nur verstehen, sondern auch schmecken, unterscheiden. Etwa so wie bei der Weinverkostung, wo wir feststellen, dass der Wein neben dem Alkohol auch noch jede Menge Geschmacksnoten enthält. Sofern wir lernen, diese Geschmacksnoten zu unterscheiden. Anders als das Wissen regt die Weisheit zu einer Sinneswahrnehmung an. Sie vermittelt einen Geschmack, an dem wir Freude haben können. Damit haben wir die Weisheit schon gut umschrieben. Der weibliche Aspekt, das weise Herz, der Geschmack, das sind keine Äußerlichkeiten, sondern Innerlichkeiten. Der Philosoph Erich Fromm hat 1976 ein Buch mit dem Titel Haben oder Sein veröffentlicht. Der Haben-Modus fokussiert sich auf Besitz, auf Kontrolle, auf Akkumulation. Der Seins-Modus dagegen auf inneren Reichtum, auf Erleben, auf Teilen. Die Frage lautet daher, kann man Weisheit haben, also besitzen, kontrollieren und ansammeln, oder kann man nur weise sein? Unsere heutige kleine Geschichte spielt genau auf diesen Konflikt an. Da geht es um eine weise Frau, eine Sibylle, also das weibliche Gegenstück zu einem Propheten. Sie soll der Legende nach als Priesterin einem Orakelheiligtum in Cumae vorgestanden haben. Die Höhle und den berühmten trapezförmigen Tunnel von 130 Metern Länge können sie noch in der Nähe von Neapel besichtigen, täglich außer dienstags. Dieser Tunnel galt in der Antike als Tor zur Hölle. Und die Sibylle von Cumae soll den antiken Helden Aeneas von hier aus in die Unterwelt geführt haben. Wir kennen diese Frau vor allem durch Michelangelos Deckengemälde in der Sixtinischen Kapelle in Rom. Da gibt es rund um die Szenen des Mitteltals 12 Felder, in denen 7 Propheten und 5 Sibyllen dargestellt werden. Alle 5 Sibyllen haben Bücher in den Händen. Man hat diese Bücher als Weisheitsbücher bezeichnet. Diese Bücher waren im Mittelalter sehr beliebt, so dass christliche Autoren die Sibyllen als Propheten angesehen haben. Deshalb hat Michelangelo sie auch zusammen mit den alttestamentlichen Propheten abgebildet. Welche Weisheiten standen in diesen Büchern? Im Wesentlichen Weissagungen und Orakelsprüche, die sich auf die Antike bezogen. Deshalb sollten diese Bücher nicht verwechselt werden mit den 12 Büchern sibyllinischer Orakeltexte, die aus dem 6. Jahrhundert stammen. In denen geht es um christliche und jüdische Prophezeiungen, etwa die Ankündigung des göttlichen Gerichts, die Wiederkehr des Messias. In den ursprünglichen sibyllinischen Büchern geht es stattdessen um Ankündigungen von Unglücken und Gebrauchsanweisungen, mit welchen Opfern man diese wieder heilt. Mit anderen Worten, es ist Wissen, welches für die Gesellschaft, für den Staat relevant ist. Bevor Rom zu einer Republik wurde, regierte dort ein legendärer König als Tyrann. Dieser König hatte verständlicherweise Interesse an diesen Weisheitsbüchern. Und als bekannter Dealmaker wollte er diese Bücher der Sibylle von Cumae abkaufen. Die Sibylle besaß 9 Weisheitsbücher. Sie nannte dem König einen ungeheuer großen Preis und der König, gewohnt, den besten Deal zu machen, sagte, viel zu teuer. Daraufhin nahm die Sibylle 3 Bücher und warf sie ins Feuer. Der König war entsetzt und wollte jetzt unbedingt die restlichen 6 Bücher erwerben. Immerhin konnte er erwarten, dass sie jetzt etwas billiger waren. Aber die Sibylle nannte ihm den gleichen hohen Preis, den sie schon für die 9 Bücher verlangt hatte. Sie können sich die Reaktion des Königs selbst ausmalen. Was soll denn das für ein Deal sein? Daraufhin nahm die Sibylle wieder 3 Bücher und warf sie ins Feuer. Jetzt waren nur noch 3 Bücher übrig. Die hat der König dann gekauft. Und der Preis war natürlich immer noch der horrende Preis, den er nicht für die 9 Bücher bezahlen wollte. Was für ein Deal! Damit ist die Richtung für die geläufige Interpretation der Geschichte vorgegeben. Dieser König, so die Legende, war ohnehin ein zwielichtiger Herrscher, ein Tyrann. Er kam nur durch einen Mord an seinem Schwiegervater an die Macht. Wikipedia schreibt über ihn, er schaltete, wie es heißt, seine innenpolitischen Gegner sowie alle potenziellen Rächer für den Mord systematisch aus und machte politische Reformen seines Vorgängers rückgängig. Da ist es doch nur gerecht, wenn diese moralisch fragwürdige Person so reingelegt wird von der cleveren Sibylle von Kume. Oder ist das wirklich die Kernaussage dieser Geschichte? Vielleicht sollten wir mal den Blick weg von diesem König hin zu den Büchern lenken, um die es ja eigentlich geht. Nehmen wir mal an, diese Bücher würden die Weisheit enthalten. Ist Weisheit eine extensive Größe? Enthalten also 9 Bücher mehr Weisheit als 3? Wenn das stimmt, dann kann ich Weisheit akkumulieren. Dann kann der eine Weise sehr viel weiser sein als der andere. Platon, der griechische Philosoph, hat eine Liste der 7 Weisen Griechenlands aufgestellt, auf die wir noch ein andermal zu sprechen kommen. Wäre Solon von Athen dann viel weiser als Chilon von Sparta oder umgekehrt? Das ist die Perspektive des Habens, von der Erich Fromm gesprochen hat. Ich kann mehr Weisheit besitzen als du. Unser intuitives Verständnis sagt uns bereits, dass jemand, der so auftritt, wohl sicher nicht als weiser bezeichnet wird. Ansonsten wäre ja jeder Lifestyle-Philosoph aus der Talkshow bereits ein Weiser. Nein, die Perspektive des Habens ist der Weisheit nicht angemessen. Weisheit ist wohl eher eine intensive Größe, so ähnlich wie die Temperatur. Wenn sich 2 Körper mit einer Temperatur von 37 Grad vereinigen, dann kommen eben auch nicht 74 Grad heraus, sondern wiederum 37. Das ist eine intensive Größe, eine Eigenschaft, die nicht verloren geht, wenn ich etwas teile. Sapientia heißt eben auch, der Geschmack des Weines, den wir gemeinsam trinken, halbiert sich dadurch nicht. Im Gegenteil, er schmeckt für alle gleich gut. Das ist eben die Weisheit daran. Ich möchte noch einen zweiten Punkt an der Geschichte von den 3 Weisheitsbüchern hervorheben. Der König brachte diese 3 Bücher, nein, nicht in sein Wochenendresort, sondern in den Tempel des Jupiter auf dem Kapitol. Warum? Weil er selbst sehr schnell einsehen musste, dass er damit gar nichts anfangen konnte. Die Weisheit dieser Bücher ist eine Orakelweisheit, die immer der Deutung bedarf. Das ist das Schlüssel-Schloss-Prinzip. Der König hat zwar das Schloss, aber ihm fehlt der Schlüssel. Und diesen Schlüssel haben nur besondere Leute. Vielleicht sollten wir sie als Weise bezeichnen. In Goethes Faust spricht Mephisto in der kaiserlichen Pfalz, also im Regierungssitz, diese bedeutsamen Worte. Wie sich Verdienst und Glück verketten, das fällt den Toren niemals ein. Wenn sie den Stein der Weisen hätten, der Weise mangelte dem Stein. Das musste auch dieser König erfahren. Jetzt hat er die Essenz der Weisheit, egal ob in Buchform oder als Stein, nur um festzustellen, dass ihm die Weisheit fehlt, um diese Weisheit zu verstehen. Salomo hatte nicht umsonst um ein verständiges Herz gebeten. Was wurde übrigens aus diesen 3 geretteten Weisheitsbüchern? Sie wurden vernichtet. Genauer gesagt, sie sind verbrannt, und zwar im Jahre 83 vor unserer Zeitrechnung bei einem Brand im Jupitertempel. Von den 9 Weisheitsbüchern ist also nichts mehr übrig, aber wir setzen die Geschichte fort. Seien Sie dabei, immer mittwochs, immer 15 Minuten oder jederzeit auf der Podcast-Homepage.